erstmal freue ich mich sehr, heute hier sprechen zu können. Zweitens finde ich es sehr spannend, genau zu diesem Thema sich Gedanken zu machen. Also was verändert sich etwas in den Geschlechterverhältnissen, ja oder nein? Gestern haben wir ja darüber diskutiert, ob sich etwas verändert. Ich möchte ein wenig rekonstruieren, wird. Schon im Herbst 2010 bezeichnete der damalige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle von der FDP den Gewinn zusätzlicher Fachkräfte als eine politische Schlüsselaufgabe. Deshalb beschloss die Bundesregierung eben dieses Konzept. In diesem Konzept werden unterschiedliche Maßnahmen diskutiert. So wird überlegt, die Zahl derjenigen zu verringern, die ihre Schule und Berufsausbildung abbrechen. Generell sollen auch mehr Menschen erwerbstätig sein, die über 55 Jahre alt sind. Am stärksten setzt die Regierung aber, wie schon gesagt, auf Mütter und Frauen, die bisher noch nicht oder nur in Teilzeit arbeiten. Denn hier wären, ich zitiere, erhebliche, auch kurzfristig zu gewinnen, zu mobilisierende Potenziale vorhanden. Man glaubt, über den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote sowie durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ließen sich etwa 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte mobilisieren. Und kurzfristig könnten fast 500.000 Mütter mit einem Kind zwischen 6 und 16 Jahren gewonnen werden. Und deswegen soll es wohl auch das Betreuungsgeld geben. Denn einschlägige Studien zeigten, dass diese Frauen ohnehin arbeiten wollten und eine gute Ausbildung mitbrächten. Betrachten wir nun diese Überlegungen der schwarz-gelben Regierungskoalition, so scheint sie Abschied von der modernisierten Hausfrauen-Ehe zu nehmen, in der der Mann in Vollzeit erwerbstätig ist und seine Frau höchstens in Teilzeit arbeitet, damit sie sich um Haushalt und Kinder kümmern kann. Davon ausgehend stellt sich aber die Frage, könnte dieser Abschied von der modernisierten Hausfrauen-Ehe als ein Indiz dafür verstanden werden, dass sich die bestehenden hierarchischen Geschlechterverhältnisse wandeln oder zumindest wandeln sollen? Die letztere Frage wird seit den 1990er Jahren noch engagiert und kontrovers im Rahmen der Soziologie der Geschlechterverhältnisse diskutiert. Dabei besteht zwar Einigkeit darüber, dass das sogenannte fordistische Geschlechterarrangement, darauf komme ich gleich noch, was das wiederum ist, in Westdeutschland in eine Krise geraten ist. Ein Indiz dafür könnte der Versuch der Bundesregierung darstellen, von der Propagierung der modernisierten Hausfrauen-Ehe abzurücken und den prognostizierten Fachkräftemangel mit einer Mobilisierung der Mütter zu bekämpfen. Jedoch besteht Uneinigkeit darüber, ob diese krisiologischen Entwicklungen und Tendenzen als eine Transformation der bestehenden hierarchischen Geschlechterverhältnisse zu interpretieren sind. Die Frage ist, was bedeutet das, dass das passiert? Den Ausgangspunkt meines Vortrags bildet eine knappe Skizze des fordistischen Geschlechterarrangements. Davon ausgehend werde ich in einem zweiten Schritt die wesentlichen Bestimmungsmomente der Krise dieses Arrangements nachzeichnen. Dann gehe ich auf die Kontroverse über die Interpretation dieser Krisenerscheinungen ein. Und hier lassen sich im Grunde zwei entgegengesetzte Pole ausmachen, deren zentralen Argumentationslinien ich kurz nachskizziere. Nämlich eine Argumentation im Anschluss an die Systemtheorie und eine an die Regulationstheorie. Im vierten Schritt geht es darum, den Vermittlungsversuch der beiden Positionen, wie ihn zum Beispiel in der kritischen Theorie betrieben worden ist, zu skizzieren. Dabei gehe ich auf die intersektionale Ausweitung der Forschungsperspektive ein und plädiere für ihre praxistheoretische Fundierung. Abschließend ziehe ich ein kurzes Fazit und benenne aktuelle Perspektiven für eine intersektionale Erforschung möglicher Transformationen der Geschlechterverhältnisse. Und dabei werde ich eben auf für mich interessante Forschungsperspektiven eingehen. Ich komme jetzt zur Skizze des fordistischen Geschlechterarrangements in Deutschland. Oder genauer in Westdeutschland. Dieses Arrangement ist integraler Bestandteil der fordistisch geprägten Gesellschaftsformation, die in den westlichen Industriegesellschaften seit den 1950er Jahren auf breiter Basis vorherrschte. Den zentralen Integrationsmodus auch des westdeutschen Fordismus bildete die Arbeit. Sie wurde fundamental für den sozialen Zusammenhalt und die gesellschaftliche Positionierung der Einzelnen verantwortlich gemacht. Arbeit ist aber wiederum geschlechtstypisch bestimmt gewesen. Auf der einen Seite wurde von Frauen erwartet, dass sie mit der Heirat, spätestens aber mit der Geburt des ersten Kindes, die Erwerbstätigkeit aufgeben und sich der nicht entlohnten Hausarbeit widmen. Auf der anderen Seite wurde von Männern erwartet, dass sie im Rahmen eines sogenannten normalen Arbeitsverhältnisses erwerbstätig sind. So sollten sie ihre Familie ernähren. Bei Bedarf wurden sie dabei durch staatliche Transferzahlung sozial und finanziell unterstützt. Dieses Geschlechterarrangement flankierten rechtliche und steuerliche Regelungen, wie zum Beispiel, das ist übrigens heute noch so, die Mitversicherung von Frauen in der gesetzlichen Krankenversicherung oder die Witwenrente oder auch das Ehegattensplitting, was wir ja immer noch mal abschaffen wollten. Und auch entsprechende Moralvorstellungen spielen hier eine Rolle. Dass die eigene Frau nicht arbeiten muss, verhieß für viele Männer Erfolg und Ansehen und barg für Männer aus proletarischen und kleinbürgerlichen Milieus die Hoffnung auf sozialen Aufstieg. Oder den Gradmesser für sozialen Aufstieg. In einer solchen Hausfrauenehe scheinen zwar noch viele, vor allem ältere Paare in Deutschland zu leben, vielleicht, wenn ich das so sehe, ihre Eltern oder auch Großeltern, jedoch wollen aber auch, und dies habe ich ja eingangs erwähnt, nach konservativen Schätzungen kurzfristig eine 500.000 Frauen mit einem Kind zwischen 6 und 12 Jahren wieder in den Beruf einsteigen und mehr arbeiten. Hier werden also Krisentendenzen des fordistischen Geschlechterarrangements deutlich. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, der Krise des fordistischen Geschlechterarrangements. Im breiten Konsens wird am Übergang von den 1960er zu den 1970er Jahren der Beginn dieser Krise konstatiert. Ab diesem Zeitpunkt forderten große Teile der Frauenbewegung die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben. Diese Forderungen hatten auch in gewissem Sinne Erfolg. So lässt sich statistisch eine Feminisierung der Erwerbsarbeit beobachten. Immer mehr Frauen wurden erwerbstätig. Allerdings waren Arbeitsvolumen, die Einkommen von Frauen geringer als das der Männer. Denn viele Frauen arbeiteten auf schlecht bezahlten Arbeitsplätzen in Teilzeit. Die meisten strebten dabei keine eigene berufliche Karriere an, sondern wollten Geld, wie es so schön hieß, dazu verdienen. Damit wurde die Feminisierung von einer zunehmenden Prekarisierung der Erwerbsarbeit begleitet. In den 1980er und 90er Jahren konnte so eine Zunahme der modernisierten Hausfrauen eben konstatiert werden. Spätestens seit Beginn dieses Jahrtausends können nun drei weitere Entwicklungen beobachtet werden. Erstens arbeiten auch weniger Männer im sogenannten Normalarbeitsverhältnissen. Dies wird seit einiger Zeit unter dem Stichwort Prekarisierung, insbesondere in Bezug auf abhängige Beschäftigungsverhältnisse, diskutiert. Dass eine verstärkte Prekarisierung ebenfalls bei unternehmerischen Selbstständigkeiten zu beobachten ist, wird dabei oftmals vergessen. Nicht jede selbstständige Tätigkeit ist auch gewinnversprechend, sondern immer mehr häufen sich die prekären Beschäftigungsverhältnisse. Zweitens ist auch eine Ausweitung der Care-Economy zu vermerken. Dabei werden haushaltsnahe Tätigkeiten meist, aber eben nicht nur, von Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen durchgeführt. Hier manifestieren sich komplexe Prozesse der Diskriminierung und Privilegierung. Frauen mit Migrationshintergrund besorgen vielfach den Haushalt von relativ wohlhabenden deutschstämmigen Familien. Dabei werden sie von schlecht bezahlten deutschstämmigen Männern, aber immer mehr migrantischen Männern, zum Beispiel als Wachpersonal oder Fensterputzer, unterstützt. Somit können neue Formen sozialer Exklusion nicht mehr nur ausgehend von der Kategorie Klasse und Geschlecht angemessen beschrieben werden. Drittens ist seit einigen Jahren ein zunehmender Wandel der Familien zu konstatieren. Immer weniger Menschen heiraten und immer mehr Menschen leben in sogenannten Patchwork-Familien oder anderen Lebensgemeinschaften. Demografische Befunde machen deutlich, Frauen bekommen immer später und immer weniger Kinder. Und etwa ein Fünftel der Mütter ist mittlerweile alleinerziehend. Schließlich ist in Deutschland auch 2010 mit seiner niedrigen Geburtenrate von 1,39 unter dem europäischen Durchschnitt von 1,6 sowie unter dem Durchschnitt der EU-Länder von 1,57 pro Frau geblieben. Also Deutschland ist signifikant darunter. Diese Entwicklungen lassen auf eine Erosion der modernisierten Hausfrauen-Ehe schließen. Eine solche Erosion erscheint zumindest die sozialpolitischen Überlegungen in der EU und auch in Deutschland anzuleiten. Denn im Zuge der Restrukturierung oder, wie ich sagen würde, besser des Abbaus des Sozialstaats, wird nun von allen, und das heißt auch von Frauen, erwartet, dass sie in Eigenverantwortung für ihre individuelle Vorsorge und Risikoabsicherung eintreten. Im Zentrum aktueller sozialpolitischer Überlegungen steht also nicht mehr die Hausfrauen-Ehe oder deren modernisierte Variante, sondern der sogenannte Adult Worker. Dies bedeutet, jede erwachsene und erwerbsfähige Person soll auch erwerbstätig sein und sich selbst ernähren können. Und ein Ausfluss dieser Überlegungen sind die sogenannten Hartz IV oder Hartz-Gesetze. Als Lebensstilpioniere gelten hier jedoch nicht die mehr oder minder prekär Wirtschaftenden, die es jeden Monat irgendwie schaffen, über die Runden zu kommen, sondern die meist wohlhabenden sogenannten Double Career Couples, die DCCs. Hier verdienen Frauen nämlich nicht nur dazu, sondern machen als Teil eines Paares eigenständig Karriere. Dieser Wandel im Blick auf die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und ihre ökonomische Unabhängigkeit durch eigenständige Existenzsicherung könnte auch das Geschlechterverhältnis enthierarchisieren. Jedoch ist der skizzierte Abschied vom männlichen Familienernährer zum geschlechtslosen Adult Worker bei genauerer Betrachtung bisher nur inkonsequent durchgesetzt und das hat Folgen. So scheint in Deutschland immer noch körperliche Präsenz am Arbeitsplatz und erhöhtes Engagement im Beruf unabdingbar für beruflichen Erfolg. Das ist dieser sogenannte Präsentismus. Zugleich sind familienpolitische Maßnahmen zum Teil immer noch auf die Hausfrauen-Ehe oder ihre modernisierte Variante ausgerichtet. Und es fehlen angemessene Betreuungsmöglichkeiten, insbesondere für Kleinstkinder. Deshalb sieht sich ja die Bundesregierung mit Blick auf den prognostizierten Fachkräftemangel auch gezwungen, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auszubauen. Der aktuell prognostizierte Fachkräftemangel und auch neuere sozialpolitische Entwicklungen, wie das Leitbild des Adult Workers, treffen damit auch die alten Strukturen einer fordistischen Familien- und Steuerpolitik und werden infolgedessen konterkariert. Die hier nachgezeichnete Krise des fordistischen Geschlechterarrangements produziert so ein komplexes und ambivalentes Bild, das in der Geschlechterforschung unterschiedlich interpretiert worden ist. Damit komme ich zur Skizze zentraler Interpretationen dieser Entwicklung. In der Geschlechterforschung haben sich im Grunde zwei gegensätzliche Interpretationspole herausgebildet, jedenfalls bisher. Vielleicht sind wir aber auch Zeuginnen davon, dass sich ein neuer Interpretationspol oder Pool herausbildet. Einerseits glaubt man im Rekurs auf die Systemtheorie eine zunehmende Enthierarchisierung der bestehenden Geschlechterverhältnisse zu erkennen. Denn bestimmte Phänomene haben für die Vertreterinnen und Vertreter dieser Position an Schärfe und Deutlichkeit verloren. Hier werden der Abschied von der traditionellen Hausfrauen-Ehe sowie das vermehrte Auftauchen von Frauen auch in hohen Management-, Führungs- und Regierungspositionen als Indizien angeführt. Und die Ikone ist sicherlich Angela Merkel dann. Damit scheint der hierarchische Charakter der Geschlechterverhältnisse viel von seiner bisherigen Brisanz zu verlieren. Unterstellt wird dabei erstens, dass dies Folge quasi naturwüchsig verlaufender gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse ist. Zweitens wird davon ausgegangen, dass Menschen in diesen ausdifferenzierten Gesellschaften primär über funktionale Gesichtspunkte inkludiert werden und dabei alle erwachsenen Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen adressiert werden. So gesteht zwar zum Beispiel Ursula Passero ein, dass Geschlecht gegenwärtig noch ein kontingentes Ordnungskriterium ist, doch geht sie davon aus, dass schon recht bald mit einer Dethematisierung von Geschlecht zu rechnen ist. Das hat sie in den 90er Jahren formuliert, jedenfalls dieses recht bald hat noch nicht recht eingesetzt. Denn, so Passero weiter, Geschlechterdifferenzierung sei nicht mehr funktional in modernen Gesellschaften. Diese Argumentation differenzieren andere wiederum. So betrachtet etwa Bettina Heinz Geschlechterdifferenzen nicht mehr als einheitliches Ordnungsprinzip, sondern geht von kontextabhängigen Ausprägungen aus. Mithilfe des sozialkonstruktivistisch inspirierten Konzepts des Undoing Genders ist erforscht worden, wie die Kategorie Geschlecht im Kontext funktionaler Differenzierung auftaucht und dort wiederum funktioniert. Der Hintergrund ist die Idee, Geschlecht ist nicht immer wichtig und wir müssen etwas dazu tun, um es wichtig zu machen. Was ich gerade mache, ist zum Beispiel so ein Doing Gender, ich mache nämlich Geschlecht wieder wichtig. Also wir sind alle an diesen Prozessen immer auch aktiv beteiligt. Gefragt wird aber in dieser systemtheoretischen Perspektive nicht, inwiefern zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Subsystemen hierarchische Relationen bestehen und welche Folgen das eigentlich haben könnte. Eine entgegengesetzte Position nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Regulationstheorie ein. Sie konstatieren zwar in einigen Punkten einen Gestaltwandel des fordistischen Geschlechterarrangements, postulieren aber, dass das Geschlechterverhältnis in seinen hierarchischen Strukturen sich nicht grundlegend gewandelt hat. So entwickelt Frigga Haupt das Konzept des kapitalistischen Patriarchats. Es bezeichnet eine Produktionsweise, ich zitiere, deren Regulationsprinzipien auf Frauenunterwerfung gründen. Die herrschende Ökonomie mit Tausch, Markt, Profit, Wachstum setzt auf umfassende Ausbeutung nicht nur erwerbstätiger Arbeitskraft, sondern ebenso anderer dritter Welten, die nicht nach den gleichen Prinzipien produzieren, unter Vernachlässigung der Sorge um Leben und ihre Überantwortung an Menschen, die dies aus Liebe, aus Menschlichkeit tun und daher nicht als Gleiche behandelt werden können. Die gesamte symbolische Ordnung, also auch Kunst und Wissenschaft, ist für Haupt von diesem kapitalistischen Patriarchat ebenso durchdrungen wie die Subjekte selbst in ihren Persönlichkeitsstrukturen. In dieser ökonomistischen Perspektive begründet primär die geschlechtliche Arbeitsteilung das hierarchische Verhältnis zwischen den Geschlechtern. So wird aber die Frage in den Hintergrund gedrängt, an welche Organisationsform die Reproduktion der Menschen selbst gebunden ist und ob hier gegebenenfalls andere Prinzipien und Strukturen wirksam werden können. Das heißt, während die einen sagen, alles wird zunehmend differenzierter, sagen die anderen, es ändert sich nichts, weil die Differenzierung höchstens rhetorisch sind. Und damit komme ich zum Vermittlungsversuch aus der kritischen Theorie. Hier wenden sich Forscherinnen und Forscher zunächst gegen die Unterstellung differenztheoretischer Automatismen der systemtheoretischen Position, aber auch gegen ökonomistische Verkürzungen der regulationstheoretischen Position. Vielmehr interessieren sie sich dezidiert für die ambivalenten und widersprüchlichen Entwicklungen der Geschlechterverhältnisse und die sie konstituierenden Geschlechterarrangements. So gehört zum Beispiel für Regina Becker-Schmidt und Gudrun Axelie Knapp zur Bestimmung der Geschlechterverhältnisse die Klärung der Frage, Zitat, welche Position die Genusgruppen in den gesellschaftlichen Hierarchien einnehmen und welche Legitimationsmuster es für geschlechtliche Rangordnungen gibt. Dabei kann, so fahren sie fort, die Benachteiligung von Frauen eine doppelte oder dreifache werden, wenn ihre Geschlechtszugehörigkeit mit anderen Schichtungskriterien wie Ethnie oder sozialer Herkunft zusammenfällt. Deshalb wird gefragt, über welche Mechanismen sich Über- und Unterordnungsverhältnisse reproduzieren und wo sich Bruchstellen und Verschiebungen ereignen, an denen Veränderungstendenzen deutlich werden können. Diese Überlegungen sind in der Folge aufgegriffen und weiterentwickelt worden. Auf der makrosoziologischen Ebene interessierte man sich für die Organisationsprinzipien, durch die Männer und Frauen gesellschaftlich zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Hier zeigen unterschiedliche Befunde die Persistenz, also das Überdauern der hierarchischen Geschlechterverhältnisse an. So machen Statistiken zum Beispiel deutlich, dass Frauen 2010 noch immer 23,1% weniger als Männer verdienen. Der EU-Durchschnitt liegt bei 16,4% und das wissen Sie sicher alle, es gibt dann nochmal regional große Unterschiede in Deutschland. In Westdeutschland sind es, glaube ich, 26% und in Teilen von Ostdeutschland, glaube ich, nur 9%. Dann gibt es diese Unterschiede übrigens dann auch nochmal bezogen auf die Formen der Erwerbstätigkeit. Je komplexer die Tätigkeiten werden, nach meinen Informationen, desto höher auch die Differenz zwischen Männern und Frauen würden. Das ist auch eine ganz interessante Statistik, wie ich finde. Interessant ist allerdings dann auch, dass Anfang 2011 der Frauenanteil in Vorständen und Geschäftsführungen der Top 200 Unternehmen immer noch bei 2,5% liegt. Oder anders ausgedrückt, 97,5% der Top-Positionen und Top-Verdiener Deutschlands sind Männer. Auf einer primär mikrosoziologischen Ebene sind die Formen der Geschlechterdifferenzierung, aber auch die widersprüchlichen Entwicklungen in professionalisierten Berufsfeldern erforscht worden. Obwohl klar ist, dass geschlechtsspezifische Arbeitsvermögen nicht natürlich gegeben, sondern sozial hervorgebracht werden, stellen Forscherinnen noch immer fest, dass Frauen eine besondere Verantwortung für Care-Arbeiten wie Kinderbetreuung, Haushaltsführung und Pflege von Angehörigen unterstellt wird. Und oftmals nehmen sie das auch selber an. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass auch vermehrt Migrantinnen die Care-Arbeit von erwerbstätig gewordenen Frauen in Deutschland übernehmen. Hier wird eine widersprüchliche Überlagerung von Klassen- und Geschlechterverhältnis, von Migration und rassisch bzw. ethnisch motivierten Diskriminierung immer deutlicher. Wie das hierarchische Geschlechterverhältnis zumindest in seinen bisherigen Konfigurationen modifizieren, wenn nicht umschichten. Mit Blick darauf nehmen Studien immer öfter eine intersektionale Forschungsperspektive ein. Diese Forschungsperspektive zielt darauf, gesellschaftliche Prozesse auszuloten, in denen sich soziale Verhältnisse der Über- und Unterordnung manifestieren. Auf der Makroebene interessieren sich Intersektionalitätsanalysen für die ungleichheitsgenerierenden Folgen sozialer Strukturkategorien und ihr wechselseitiges Zusammenwirken. Als zentrale Achsen der Ungleichheit gelten hier Klasse, Geschlecht und Ethnizität bzw. Race und einigen auch noch Körper. Andere Studien fragen nach den mikrosoziologischen Aspekten eines Doing Differences sowie nach den Legitimationsversuchen sozialer Ungleichheitsverhältnisse wie Anerkennungskämpfen auf der Ebene der symbolischen Ordnung. Also da ist die Frage, wie wird eigentlich begründet, dass Frauen diese Kerntätigkeiten machen sollen? Intersektionalitätsanalysen machen nun erstens deutlich, dass das Geschlechterverhältnis zwar in einzelnen Funktionssystemen modernisiert, aber auch vieles dafür spricht, dass es nicht grundlegend verändert worden ist. Zweitens wird deutlich, dass es sinnvoll ist, zunächst kein Herrschaftsverhältnis als dominant vorauszusetzen, sondern ihre Verwobenheiten zu erforschen. Das bedeutet zum Beispiel die Privilegierung von deutschstämmigen Frauen gegenüber ihren migrantischen Beschäftigten genau zu untersuchen und dann auch zu fragen, welche Rolle hier etwa die soziale Herkunft oder noch andere Dimensionen der Ungleichheit spielen können. Drittens wird schließlich deutlich, dass Menschen auch die gegebenen Herrschafts- und Machtverhältnisse unterlaufen können. Deshalb ist es nicht nur notwendig zu erforschen, inwiefern makrosoziale Strukturen Praktiken anleiten, sondern auch, ob Praktiken oder Überpraktiken neue Strukturen entstehen können. Um die Verwobenheiten der Herrschaftsverhältnisse und auch möglichen Widerstände dagegen auszuloten, erscheint es mir sinnvoll, Intersektionalitätsanalysen praxistheoretisch zu fundieren. Denn so können mögliche Veränderungen in ihrer geronnenen Form, also etwa als Sozialstrukturdaten, gesellschaftstheoretisch diskutiert und in ihrer praktischen Herstellung betrachtet werden. Allerdings möchte ich hier einen breiten Praxisbegriff vorschlagen. Ein solcher Praxisbegriff bezieht sich im Sinne Fyodor Schatzkys oder auch Michel Foucaults nicht nur auf nicht-diskursive Praktiken, sondern schließt ausdrücklich auch diskursive Praktiken mit ein und fragt nach dem Zusammenspiel beider. Zudem konzentriert er sich nicht nur auf den Kampf um Machtpositionen in bestimmten Feldern, vielmehr interessiert er sich auch für andere Formen der Praxis. So könnten mögliche Veränderungen in den alltäglichen Praxen der Menschen, aber eben auch ihre diskursiven Legitimations- und Delegitimationsmuster aufgespürt werden, ohne von den gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen zu abstrahieren. Ich komme zu einem mehr oder minder kurzen Fazit. Über regulations- und systemtheoretisch inspirierte Studien hinausgehen, zeigen aktuelle Studien aus dem Umkreis der kritischen Theorie, inmitten widersprüchlicher Überlagerungen unterschiedlicher Ungleichheitsverhältnisse können sowohl Tendenzen in Richtung einer Erosion als auch einer Reproduktion des hierarchischen Geschlechterverhältnisses oder der hierarchischen Geschlechterverhältnisse beobachtet werden. Für weitergehende Aussagen über diese unübersichtliche Lage schlage ich eine praxistheoretische Fundierung von Intersektionalitätsanalysen vor. Dabei sollte ein weiterer Begriff von Praxen genutzt werden, der sowohl diskursive als auch nicht diskursive Praktiken umfasst und sich nicht nur auf die Kämpfe um Machtpositionen konzentriert. In dieser Perspektive geht es darum, in praxissensiblen Intersektionalitätsanalysen gesellschaftliche Widersprüche zu identifizieren und in ihrer praktischen, empirisch-praktischen Genese zu rekonstruieren. Pierre Bourdieu schlägt in seinen Meditationen vor, nicht nur die objektiven gesellschaftlichen Strukturen und ihre begrenzenden Folgen, sondern auch die subjektiven Vorstellungen der Handelnden von sich selbst und der Welt und den damit verbundenen Praktiken Bedeutung beizumessen. Dies ermöglicht es, gesellschaftliche Veränderungen nicht nur in ihrer geronnenen Form, sondern in ihrer empirisch konkreten Herstellung und institutionellen Verstetigung zu erforschen. Damit steht eine praxissensible Soziologie der Geschlechterverhältnisse, wie ich denke, vor zwei zentralen Herausforderungen. Erstens sollte nicht länger entweder auf der Mikro- oder der Makroebene nach Antworten gesucht werden auf die Frage nach den möglichen Veränderungen des Geschlechterverhältnisses, sondern deren widersprüchlichen Vermittlung, insbesondere auf der Meso-Ebene, also auf der Ebene der Organisation und Institution, in den Fokus des Forschungsinteresses rücken. Zweitens aber impliziert die Frage nach den möglichen Veränderungen der Geschlechterverhältnisse auch, dass wir uns von der empirisch-praktischen Empirie stärker noch irritieren lassen. Das heißt, wir müssen empirisch-praktisch forschen. Denn nur so wird es möglich, und darauf hat schon Robert Merton in den 50er bzw. 60er Jahren hingewiesen, dass empirische Daten den Theorien, mit denen sie gelesen werden, auch widersprechen können und so in scheinbar Alltägliches, Neues, Anderes oder auch Überraschendes gesehen werden kann. Das heißt, wenn wir unseren Fokus nicht scharf stellen auf mögliche Veränderungen, dann können wir sie nicht sehen. Aber die Frage ist, wo wir sie eigentlich suchen sollen. Beziehungsweise was wir nicht sehen, wenn wir darauf scharf stellen. Das ist auch etwas, was man sich genau überlegen sollte. Wie das funktionieren kann und was es dabei gehen kann, möchte ich noch zum Schluss an zwei aktuellen Forschungsprojekten von mir deutlich machen. Ich betrachte zum Beispiel zusammen mit anderen gerade, auf welchen Wegen Frauen in Top-Management-Positionen gelangen und weshalb eigentlich nicht. Interessant ist eigentlich, weshalb eigentlich nicht. Hierzu haben wir uns die Rekrutierungsprozesse angesehen, die Debatten in den einschlägigen Zeitschriften und auch die Betroffenen, also die Rekrutierenden, nicht die Rekrutierten, sondern die Rekrutierenden, ihre Kollegen und Kolleginnen, aber auch die Top-Managerin selbst interviewt. Und es zeigt sich in den Argumentationen, dass die besondere Relevanz des Spannungsverhältnisses zwischen Ähnlichkeit und Andersheit eine wichtige Rolle spielt. Denn wir haben herausgefunden, dass viele Rekrutierende versuchen, ihr Risiko zu minimieren, indem sie die Person aus dem Top-Management-Team, die zu ersetzen ist, einfach durch eine möglichst ähnliche Person ersetzen. Es gibt einen wunderbaren Zeitungsartikel von einer Journalistin, der ist letztes Jahr erschienen. Sie schreibt davon, wenn Pinguine Pinguine berufen, um die Ähnlichkeit einfach deutlich zu machen. Das finde ich ganz schön, das Bild. Pinguine spielen übrigens in der Beraterbranche eine ganz wichtige Rolle, besonders bei Change-Management-Prozessen gibt es so eine Pinguin-Geschichte, die immer wieder eingesetzt wird. Die Personen, die zu ersetzen werden, werden auf diese Weise, Männer werden durch Männer ersetzt. Zugleich werden in den Debatten um die sogenannten Frauenquoten Frauen verandert. Sie werden nämlich als ganz anders beschrieben. Somit werden sie dann auch in solchem Risikomanagement nicht berücksichtigt. Denn sie sind ja ganz anders als die Männer und nicht ähnlich wie die zu ersetzende Person. Das heißt, die Veränderung führt dazu, dass eine Verähnlichung unterbrochen wird praktisch und es führt dann auch dazu, dass Frauen aus diesem Grunde, weil sie eben nicht als Pinguine erkannt werden, nicht berufen werden. Interessant ist aber auch, dass die Frauen, die es in diese Top-Management-Position geschafft haben, eigentlich genauso leben und arbeiten wie ihre männlichen Kollegen. Sie arbeiten nämlich auch rund um die Uhr und werden zu Hause unterstützt. Nicht von einer Hausfrau, sondern von einem Hausmann. Und dieser Hausmann verfolgt auch keine eigene Karriere. Das finde ich sehr interessant und da stellt sich dann natürlich grundsätzlich die Frage, kann es sein, dass die Arbeitserfordernisse den Lebensstil prägen oder prägt der Lebensstil die Arbeitserfordernisse oder das, was als solche wahrgenommen wird und im Diskurs legitimiert wird. Eine andere Sicht auf die Dinge ergibt sich bei der Betrachtung prekärer Beschäftigungsverhältnisse in der Film- und Fernsehwirtschaft. Hier spricht vieles dafür, dass Männer zwar in der Regel mehr verdienen als Frauen, da gibt es auch entsprechende Statistiken zu, dass sie aber genauso wie ihre Kolleginnen herausgefordert sind, eine wachsende Zahl von Übergängen und Gleichzeitigkeiten zu managen. Sie müssen spezifische Praxen entwickeln, um erfolgreich zwischen Phasen der selbstständigen oder abhängigen Erwerbsarbeit, der Kinderbetreuung, der Pflegearbeit und oder Erwerbslosigkeit zu navigieren. Und in diesem Kontext scheint vieles dafür zu sprechen, dass sich hier zumindest die bisher traditionelle geschlechtstypische Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern mehr und mehr auflöst, verwässert. Es ist aber noch unklar, in welche Richtung das eigentlich geht und was das wiederum heißt. Also es ist unklar, wie diese Befunde oder vorläufige Befunde eigentlich genau zu interpretieren sind. Interessant ist aber, dass da etwas passiert. Ich wollte mit diesen beiden Beispielen deutlich machen, dass wir uns wahrscheinlich in der Tat Gedanken darüber machen sollten, an welchen Punkten wir genau hinsehen, wenn wir darüber reden, ob sich Geschlechterverhältnisse oder Geschlechterordnungen flexibilisieren. Ich wollte deutlich machen, dass es höchst interessant ist, nicht nur in so prekarisierte Erwerbsverhältnisse zu gucken, sondern auch mal das sogenannte gesellschaftliche Oben sich anzugucken. Übrigens, diese Top-Manager und Top-Managerinnen befinden sich auch in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Sie sind nicht auf Dauer und auch nicht sozialversicherungspflichtig, aber eben auch nicht Vollzeit, sondern über Vollzeit. Manchmal macht es Sinn, sich in so einem großen Kontrast, in einem möglichst großen Kontrast zu bewegen, um zu sehen, was vielleicht in der gesellschaftlichen Mitte passiert. Wichtig war mir aber auch deutlich zu machen, dass es nicht weiterhilft, sich nur mit der Kategorie Geschlecht auseinanderzusetzen, sondern dass es sinnvoll ist, diese Forschung und diese Debatten intersektional anzugehen. Und wichtig ist mir schließlich gewesen, nicht nur auf der Mikroebene oder auf der Makroebene zu gucken, sondern sich anzugucken, wie entstehen Strukturen und wie verwässern sich Strukturen über welche Praktiken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.